Herzlich willkommen zu der letzten Folge 2025 von Gute Zukunft, eurem Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Mein Name ist Hendrik Simon, an meiner Seite wie immer Jan Pasternak. Jan, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke eingekauft?
Ja, habe ich tatsächlich, glaube ich, weitestgehend schon gemacht, aber ich freue mich, dich zu hören, auch von meiner Seite aus. Nochmal ein herzliches Willkommen. Man wird ja mal ein bisschen so melancholisch zum Ende des Jahres. Geht dir das auch so?
Ja, man wird nostalgisch. Man denkt an die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Ja.
Ich denke auch mal kurz an die jüngere Vergangenheit, nämlich unsere letzte Folge.
Oh ja.
Ich hatte eben oder vorhin erst mit einer Hörerin gesprochen und da haben wir auch kurz über die letzte Folge gesprochen, Haus der Demokratie, Paulskirche. Wir saßen ja in der Altstadt bei Philipp Sturm in der Stabsstelle,
ja.
Und haben über die Zukunft des Haus der Demokratie gesprochen. Hört da nochmal rein. Spannend. Jetzt kommen wir ja sozusagen auf den letzten Metern des Jahres, muss man schon sagen, nochmal einige wichtige Themen auf. Also wir haben ja auch dieses Jahr, haben wir ja, wenn wir nochmal zurückgehen, erste Folge, Ausblick, wir hatten so ein bisschen, glaube ich, auch über verschiedene Krisen dieses Jahres in der Kommunalpolitik gesprochen, hatten zeitweise auch ein bisschen Eindruck, naja, also Kommunalpolitik, da gibt es auch einige Unzulänglichkeiten, das funktioniert nicht so richtig, Haushalt, dann die Koalition zerbricht, aber jetzt haben wir ja doch zum Jahresende doch ein paar ganz gute Nachrichten, oder?
Ja, man muss ja nochmal vielleicht die Fakten festhalten. Die FDP ist im vergangenen Jahr aus der Koalition ausgetreten. Man unkte schon, das sei jetzt sozusagen das Ende der Handlungsfähigkeit der Frankfurter Kommunalpolitik. Üblicherweise kann es dann auch sein, wenn man jetzt auf überregionalen Ebenen schaut, wo es dann auch ein richtiges Parlament gibt, das ja sich von der Stadtverordnetenversammlung dadurch unterscheidet, dass es sich selbst auflösen kann und auch gesetzgeberisch aktiv wird. Das ist ja bei der Stadtverordnetenversammlung nicht der Fall. Und dort hätte dann gegebenenfalls auch Neuwahlen die Folge sein können. Hier war das nicht so. Also hier hat dann sehr schnell sich haben sich die führenden Köpfe der Koalition zusammengefunden. Die Fraktionen haben gesagt, jetzt schlägt die Stunde des Parlaments oder der Stadtverordnetenversammlung und wir werden weiterhin gut arbeiten, Beschlüsse vorbereiten. Die führenden Parteien, vor allem die SPD, hat sich auch mit eigenen Forderungen nochmal weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, gilt der Koalitionsvertrag erstmal nicht mehr, sondern wir fangen wieder von vorne an. Es wird neu verhandelt und neue Mehrheiten gesucht und ich habe es nicht geglaubt, aber es hat funktioniert. Also ich würde sagen, so erfolgreich war die Kommunalpolitik in Frankfurt seit Jahren, wenn nicht seit bestimmt einem Jahrzehnt nicht mehr. Am 11.12. eine denkwürdige Sitzung der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung hat da stattgefunden. Wirklich wegweisende Beschlüsse. Wir werden da gleich nochmal darauf eingehen, auch was das bedeutet eigentlich für die Bewertung der politischen Kultur in unserer Stadt. Da hatten wir auch schon häufiger mal diskutiert. Ich würde mal anteasern, dass ich mich da auch ein Stück weit korrigieren muss in meiner Wahrnehmung, in meiner Haltung. Das mache ich auch gerne, weil es wirklich zum Wohle der Stadt ist, was dort passiert ist. Wir können ja mal einige Themen nur anteasern jetzt gerade, die wir vielleicht im Folgenden dann nochmal genauer erörtern werden. Das ist einmal der Stadtteil der Quartiere, der jetzt beschlossen worden ist von der Stadt und nun weiter verhandelt werden muss vom Planungsdezernenten im Regionalverband. Wir haben die Einhausung der A661, wir haben die Bildungsbaugesellschaft, die gegründet worden ist, eine Erzieherzulage für Kita-Fachkräfte und noch einige kleinere Sachen, die tun hier nichts zur Sache. Ein Desiderat, würde ich mal sagen, so ein offenes Thema bleibt allerdings der Haushalt 2026. Naja, und dann würde ich sagen, sollten wir im Nachgang auch nochmal den Ausblick wagen auf 2026. Ich weiß nicht, ob da bei dir privat irgendwie interessante Dinge anstehen. Keine Ahnung, kannst du ja vielleicht ein bisschen erzählen. Ansonsten haben wir natürlich kommunalpolitisch auch eine Wahl, die uns bevorsteht. Da bin ich mal auf deine Prognose gespannt.
Ja, in der Tat. Genau, es gibt privat gibt's Familienzuwachs.
Das, ach komm.
Das werden spannende
Zeiten. Ich werde da habe ich ja richtig getippt.
Ja, in der Tat. Hast du in die Glaskugel geschaut.
Wahnsinn.
Das wird auf jeden Fall spannend werden und bestimmt einige schlaflose Nächte. genau, aber das wird natürlich ganz wunderbar. Und ich glaube, wir haben jetzt in der Tat ein spannendes Jahr für uns privat, aber natürlich auch hier im Podcast mit jetzt einem guten Jahresende. Ist ja sozusagen verfrühtes Weihnachtsgeschenk, könnte man fast sagen, dass jetzt hier nochmal ein paar Dinge auf den Weg kommen und über die wir natürlich nächstes Jahr auch nochmal intensiver sprechen würden. Also ich hatte auch gelesen, Kulturcampus, da gibt es jetzt erste nochmal in der Kunstbibliothek nochmal gewisse erste Begegnungsräume. Also das nimmt so langsam Fahrt auf. Das werden wir sicherlich nächstes Jahr auch nochmal vielleicht mit Gast beleuchten. Und die Themen, die wir jetzt besprechen, die werden uns sicherlich nächstes Jahr begleiten. Und wir machen es ja so auch ab und an haben wir Gäste, ab und an machen wir eine Zweierfolge. Ich glaube, das halten wir auch weiterhin so offen, weil die Reaktionen eigentlich auch immer auf beide Formate ganz gut sind bei euch. Ich glaube, da gibt es verschiedene Präferenzen, aber ich glaube, die Mischung macht's. Insofern könnt ihr da gespannt sein aufs nächste Jahr. Bevor wir jetzt aber reinsteigen, haben wir natürlich an euch wie immer die wichtige Erinnerung, damit du auch nicht umsonst jeden Tag am PC sitzt, Jan. kontakt@gutezukunft.de. Jan Pasternak ruft täglich die tausenden Zuschriften
stündlich
ab. Er sortiert sie, er bringt sie hier ein und schreibt uns gerne. Wenn ihr zum Beispiel sagt, also jetzt habt ihr 25 das Thema gar nicht beleuchtet, das muss jetzt 26 endlich mal aufs Tableau, dann macht das mal, schreibt uns und wir greifen das gerne auf. In dem Sinne, euch viel Spaß in der neuen Folge. Los geht's. Kommen wir zur ersten Thematik. Wir haben es ja eben schon gesagt, wir haben in der Kommunalpolitik ein paar verfrühte Weihnachtsgeschenke bekommen. Genauer gesagt, die Stadtverordnetenversammlung hat uns hier ein paar Geschenke gemacht. Und eines ist sicherlich, dass jetzt ein Beschluss da ist, einerseits zur Einhausung der A661, sagen wir gleich nochmal ein bisschen mehr zu, und zum anderen zum neuen Stadtteil der Quartiere im Nordwesten. Das ist ja jetzt prima, dass es da tatsächlich losgeht mit der Planung, mit der konkreteren Planung. Also der neue Frankfurter Stadtteil soll kommen. Und konkret hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dafür jetzt die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen. Das ist natürlich ein Riesenprojekt. Das war ja in den letzten Jahren lange diskutiert. Da wurde lange hin und her diskutiert. Insofern ist jetzt das auch durchaus vielleicht überraschend, könnte man sagen, dass da jetzt doch ein Beschluss da ist. Ich meine, die Ausgangsproblematik ist klar. Das haben wir hier im Podcast immer wieder hervorgehoben. Wir haben knappen Wohnraum in Frankfurt. Insofern ist Wohnbau eine Lösung, ein Strategieansatz. Verdichtung ist natürlich nochmal ein anderer. Und ganz konkret sollen jetzt 6.800 Wohnungen für 17.000 Menschen entstehen. Zusätzlich nochmal ungefähr 5.000 Arbeitsplätze, Schulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Kitas, was halt so zu so einem neuen Stadtteil gehört. Aber fangen wir vielleicht nochmal an, Jan, wie war das denn jetzt so in den letzten Jahren? Diese Planung hat sich jetzt durchaus länger hingezogen.
Ja, also ich würde vorschlagen, dass jeder, der sich für die Geschichte des neuen Stadtteils interessiert, einfach nochmal alle Folgen Bude Zukunft aus den letzten Jahren durchhört. Wir haben ja zum Teil auch Interviews gehabt mit Mike Josef, wobei den hatten wir nur als Sportdezernenten da, ne? Aber so auf jeden Fall mit Markus Quechenberger, damals noch Referent, mittlerweile Planungsdezernent und aber auch immer wieder im Zweiergespräch die Ziele und Planungen erörtert. Die Pläne waren natürlich in der Vergangenheit noch mal deutlich umfangreicher. Mike Josef hat damals den neuen Stadtteil auf den Weg gebracht, damals noch in einer Koalition mit CDU, SPD und Grünen. Er als Planungsdezernent und die stießen dann jedoch auf Kritik, sowohl in der Region, insbesondere auch in der Nachbarkommune Steinbach, die nicht wollte, dass man über die Autobahn hinweggeht und dann wirklich auch nah an die eigene Kommune heranrückt mit den Plänen, obwohl es Frankfurter Gebiet ist. Aber die Planungspolitik, das führt jetzt ein bisschen zu weit, wird in Frankfurt auch vom Regionalverband gemacht. Da kann eine Kommune nicht einfach selbst entscheiden. Das heißt, man muss da die Abstimmung mit der Region suchen, die Abstimmung mit den mit der Zivilgesellschaft vor Ort, auch in den benachbarten Stadtteilen. Mike Josef hat damals ziemlich viel Gegenwind bekommen, hat aber auch immer gesagt, wir können über das Wie diskutieren, aber nicht über das Ob, weil Frankfurt wächst, wir brauchen neuen Wohnraum. Wenn wir keinen neuen Wohnraum haben, steigen die Mieten ins Unermessliche und im Übrigen ist es auch ungerecht und geht vor allem zulasten derjenigen, die hier tagtäglich die Stadt am Laufen halten. Also nicht die, die in den Commerzbankbüros ganz oben sitzen. Nichts gegen die, die sind auch wichtig. Aber vor allem eben gegen die Kita-Fachkräfte, gegen die Bauarbeiter, gegen diejenigen, die vielleicht auch in den Krankenhäusern Pflegepersonal sind und so weiter und so fort. Ja, die halt nicht die teuren Innenstadtlagen zum Teil bezahlen können. Und man hat sich dann eben geeinigt, du hast die Zahlen gesagt, auf 6.800 Wohnungen für 17.000 Menschen und man bleibt auf der Frankfurter Gemarkung hinter der Autobahn. Was man vermeiden will an Fehlern ist, dass man in der Vergangenheit auf dem Riedberg erstmal die Wohnung baut und dann auch viel zu flach baut, ja, so dass die Fläche gar nicht ordentlich ausgenutzt wird, die versiegelt wird, sondern dass man auch erstmal reingeht und sagt, wir bauen jetzt die soziale Infrastruktur, wir bauen zuerst die Schulen, die Kitas, wir bauen zuerst die U-Bahn-Stationen, beziehungsweise die Straßenbahnstationen und dann kommen erst die Wohnungen, damit da vor Ort dann ja kein Chaos entsteht oder die Kita-Plätze in der Nachbarschaft dann überrannt werden. Und ja, ich glaube, da ist jetzt wirklich Historisches passiert. Der Markus Quechenberger hat es geschafft, die Pläne zu vollenden und hat jetzt den Beschluss einer breiten Koalition der Bürgerschaft, wenn man so will, im Rücken und kann jetzt mit diesem Ergebnis auf die Kommunen im Regionalverband und die Vertreterinnen und Vertreter, die dort sitzen, zugehen und um Zustimmung werben. Und dann, ja, so hofft man, kann 2029, glaube ich, mit dem Bau dann wirklich auch begonnen werden. Das wäre wirklich, wäre wichtig für Frankfurt.
Genau. Ich meine, das löst natürlich nicht alle Probleme, aber das ist auch gar nicht der Anspruch, ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Und du hast gesagt, es gab natürlich auch immer Kritik. Das ist ja im demokratischen Streit einfach so, gehört dazu. Da gab es, hast du auch schon angedeutet, unter anderem etwa, dass unversiegelte Flächen bebaut werden, dass man eventuell, das war auch ein Punkt, natürlich der Prozess selbst, da gibt es natürlich auch immer Kritik. Teile der CDU hatten 2023 auch mal prinzipiell bezweifelt, noch unter Einfluss von Corona vermutlich, der Pandemie, ob man wirklich mehr Wohnungen braucht. Also ist der Trend nicht eher rückläufig? Kann man nicht tendenziell auch stärker in die Region gehen? Kann ich auch manche Beschäftigte in der Wetterau jetzt, die natürlich günstiger als im Homeoffice sitzen. Und ja, das ist natürlich zum Teil schon so, aber du hast es eben schon gesagt, das betrifft halt nicht alle. Ja, es können nicht alle, die Erzieherin kann es nicht, die Krankenschwester kann es nicht, der Arzt kann es nicht, die Ärztin kann es nicht und so weiter und so fort. Also insofern gibt es da einige, die müssen einfach in Präsenz in die Stadt. Es können nicht alle im Homeoffice im Taunus oder in der Wetterau sitzen. Also gut, dass das jetzt beschlossen ist. Und ich hoffe mal, der Austausch dann auch mit den angrenzenden Kommunen, da gibt es natürlich auch Konfliktpotenzial, wird gut und halbwegs einvernehmlich gelingen für die Region.
So ist es. Ja, was das Ganze politisch bedeutet, dazu vielleicht dann im Nachgang noch mehr. Aber das war ja nicht der einzige wegweisende Entschluss, der da gefällt worden ist in dieser denkwürdigen Sitzung am 11. Dezember. Wir hatten noch die Einhausung der A661. Erzähl mal, warum ist das jetzt eigentlich so ein Riesending?
Ja, genau. Also da gibt's auch jetzt ein wirklich futuristisches Video von der Stadt Frankfurt. Da, das ist wirklich interessant, sich anzuschauen. Also vielleicht kurz zum Hintergrund: Die A661 trennt ja seit Jahrzehnten Bornheim, Seckbach und Preungesheim. Und im Grunde ist das wie so eine, ja, wie so eine Grenze. Plötzlich hast du da die Autobahn vor der Nase. Und die Idee ist im Grunde jetzt, diese Grenze zu überwinden mit einer 1300 Meter langen Überdeckelung. Und wenn man sich dieses Video mal anschaut, das ist wirklich interessant. Also man hat im Grunde jetzt vor, einen Betondeckel, einen Tunnel draufzusetzen, sozusagen, und dann das darüber nochmal sozusagen als Brücke zu erschließen. Man könnte also sagen, die Mauer muss weg, also die Mauer als Autobahn, die braucht man natürlich noch unter anderem für den Pendlerverkehr, ist klar, aber man möchte das eben für die BürgerInnen erschließen. Und ganz konkret wird das dann ein neues Stück Frankfurt. Das heißt, man kann dann auf dieser Überdeckelung Grünräume schaffen, man kann Wege für Rad-, Fußverkehr, aber auch für ÖPNV erschließen. Also da ist eine ganze Menge möglich. Und im Prinzip ist jetzt einfach beschlossen, es wird dieses Projekt geben, das Planfeststellungsverfahren wird vorbereitet und dann wird es so in den 2030er Jahren mit dem Bau begonnen. Also es ist jetzt nicht unmittelbar ein Thema. Wir sind ja ein Zukunftspodcast, glaube ich, und insofern, das wäre etwas für die mittelfristigere Zukunft.
Genau, dann da einfach nochmal in die dann neue gute Zukunft-Folge Ende der 2030er Jahre nochmal reinhören. Da werden wir das dann sicherlich ausführlicher erörtern, wenn da die Eröffnung hoffentlich dann stattfindet.
So ist es. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Bildung und Soziales, die Bildungsbaugesellschaft Frankfurt. Jan, was kannst du dazu sagen?
Ja, die Bildungsbaugesellschaft Frankfurt, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben ja in Frankfurt ein Stadtschulamt und wir haben ein Hochbauamt gehabt. Und wissen ja auch viele vielleicht gar nicht so genau. Es gibt in der Bildungspolitik ein staatliches Schulamt, das ist eine Behörde des Landes Hessen, beziehungsweise überhaupt auch eines Bundeslandes, die dafür zuständig sind, die Inhalte der Schulen zu bereitzustellen. Also sowohl was die Lehrkräfte und das Lehrpersonal angeht, als auch was die Inhalte angeht, der Unterricht und so weiter. Alles das, was in einer Schule passiert. Die Schule selbst als Gebäude und auch das Personal, das für die Bewirtschaftung des Gebäudes zuständig ist, wird von der Kommune, von der Stadt Frankfurt bereits gestellt. Und dafür ist das Stadtschulamt zuständig. Also nicht das staatliche Schulamt, sondern das Stadtschulamt. Und in der Vergangenheit gab es ja einen großen Sanierungsstau. Da war das so, dass das Stadtschulamt an das Hochbauamt eine Planung geschickt hat, hier, wir bräuchten mal eine neue Schule, und die mussten das dann letztlich bauen. Und da hat das Ganze immer sehr lange gedauert. Es gab ziemlich viel, es ist ziemlich viel liegen geblieben auf dieser Strecke. Und man hat gesagt, man fusioniert die zuständigen Abteilungen dieser Ämter. Und das führte dann zu einer, ja, zu der vielleicht größten Kommunalverwaltungsreform oder Reform der Stadtverwaltung in der Geschichte Frankfurts. Silvia Weber damals als Bildungsdezernentin und Jan Schneider von der CDU als Baudezernent haben dafür gesorgt, dass die entsprechenden Teile des Stadtschulamts in das Bauamt mit reingehen und haben das Amt für Bau und Immobilien gegründet. So, und die sollten nun aus einer Hand eben die Planung der Schule als auch den Bau umsetzen. Das war in der Theorie gut gedacht. In der Praxis führte es zu allerlei politischen Reibereien, dann auch auf persönlicher Ebene geführt zwischen CDU und SPD, aber eben persönlich auch zwischen Silvia Weber und Jan Schneider. Und das Ganze änderte sich dann mit der letzten Kommunalwahl 2021, als die CDU aus der Koalition rausgegangen ist und die Zuständigkeit für das Baudezernat wiederum zu Silvia Weber in einer Hand zurückgegangen ist, sodass sie jetzt quasi so eine Art Superdezernentin ist als Bildungsdezernentin und als Baudezernentin. Und das hat auch spürbar Zug reingebracht in die ganze Sache. Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es ist wir sind jetzt, glaube ich, bei 12, 13, 14 neu gegründeten Schulen in den letzten Jahren. Das ist eine ganze Menge. Also ich würde sagen, das sucht bundesweit seinesgleichen. Und auch viele andere Maßnahmen wurden vollzogen. Aber es ist so, dass so ein Amt natürlich auch immer wirtschaftlich denken muss. Und das bedeutet, dass es in der Regel Sinn macht, wenn man auf einmal sagt, also okay, da muss irgendwie eine Baumaßnahme an der Schulturnhalle gemacht werden, machen wir das doch in einem Guss in 10 Jahren, wenn das gesamte Schulgebäude irgendwie saniert werden soll. Und dann bedeutet das eben, dass man mit einem ziemlichen Missstand, der eigentlich leicht behoben werden könnte, ewig warten muss. Und dann wird das vielleicht auch nochmal verschoben. Und wollte man zunächst einmal mit einer Schulbauoffensive rangehen und hat dann auch gesagt, wir beauftragen jetzt die ABG, solche kleineren Tätigkeiten, die zu groß sind, um sie vom Hausmeister machen zu lassen, aber wiederum zu klein sind, um sie jetzt in der großen Ausschreibung mit dem Stadtschulamt und dem Bauamt und so weiter in einem riesen Prozess zu machen. Einfach diese, weißt du, wenn das Waschbecken kaputt ist oder die Lampen in der Umkleide defekt oder das kann vielleicht ein Hausmeister machen, aber weißt du, so irgendwie größere Sachen, die irgendwie kaputt sind, dass sie einfach gemacht werden, weil sie ganz viel zum Wohlbefinden dort in so einer Schule auch beitragen. Da ist man einen großen Schritt vorangekommen, gesagt, das macht jetzt die ABG, die bekommt den Auftrag, also die städtische Wohnungsbaugesellschaft. Und die Schulbauoffensive ist ebenfalls ein Teil dieser neuen Strategie, dass man gesagt hat, wir brauchen mehr Kohle. Ja, 1 Milliarde Euro hat man zusätzlich bereitgestellt. Diese 1 Milliarde Euro zusätzliches Budget müssen aber auch verbaut werden. Man hat dann als nächsten Schritt gesagt, wir schaffen Transparenz. Also wir sagen nicht nur, was alles gemacht werden soll, sondern wir sagen auch genau, wann welche Schulgemeinde zu welchem Zeitpunkt dran ist und hat dafür eine Website geschaffen, die schulbauoffensive-ffm.de. Da könnt ihr gerne mal raufschauen. Da ist ganz transparent aufgelistet, wann wer dran ist, wird einmal monatlich, glaube ich, aktualisiert. Ist eine super Sache. So, das zu dem Hintergrund. Und jetzt hat man einen weiteren wirklich großen Schritt gemacht, um Zug in diese ganze Schulbaukiste reinzubringen. Denn das ABI hat natürlich Dutzende Maßnahmen, also das Amt für Bau und Immobilien, Dutzende Maßnahmen zu machen und ist begrenzt darin, die Dinge parallel zu erledigen. Also so ein Amt hat nochmal andere Grundlagen, nachdem es wirtschaften kann und auch Kapital aufnehmen kann. Das ist strikt an Haushaltsrecht gebunden, ist nochmal anders begrenzt darin, wie die Prozesse zu laufen haben und kann auch nur begrenzt die Dinge parallel tun. Und so eine, deswegen hat man gesagt, wir brauchen wie in anderen Städten auch, die das auch schon haben, eine Gesellschaft, eine GmbH, eine Bildungsbaugesellschaft, die in der Lage ist, parallel zum ABI nochmal Projekte aufzulegen, Personal, kompetentes Personal zusammenzuziehen und nach anderen Regeln schneller zu bauen und nochmal zusätzlich Projekte in die Hand zu nehmen. Und da geht es um die Übernahme der Bauherrenaufgabe. Es ist nicht so, wie auch zunächst angedacht, dass die Immobilien dann in das Eigentum der Gesellschaft übergehen, sondern sie bleiben Eigentum der Stadt Frankfurt und damit des Amt für Baus und des Amts für Bau und Immobilien. Aber sie übernimmt die Bauherrenaufgabe und die Objektverantwortung für zunächst 14 Schulen. Zum Beispiel Georg-Büchner-Schule, Liebig-Schule, Paul-Ehrlich-Schule. Und das Ganze umfasst 11 Vollzeitstellen plus eine Geschäftsführung, die dann natürlich beauftragen können, Firmen, die das Ganze umsetzen. Und die Gebäude bleiben eben im Eigentum der Stadt. Das zum Hintergrund der Bildungsbaugesellschaft. Und ja, auch das absolut überraschend, dass das geklappt hat, weil die CDU und viele andere Parteien im Römer sehr dagegen auch gewettert haben. Wenn wir gesagt haben, was soll das? Und es gibt das ABI, man müsste das ja nur mal besser aufstellen, wo man auch grenzwertig ist, glaube ich, in der Geringschätzung der Arbeit der Beschäftigten dort. Das sind halt einfach strukturelle Probleme, die in diesen Ämterstrukturen einfach da sind, die aber mit dem Personal oder der Arbeit nichts zu tun haben, sondern eben mit der Art, wie Verwaltungen funktionieren. Und ja, und auch hier ist die CDU dann an der Stelle über ihren Schatten gesprungen und hat den Weg auch mit freigemacht für diese Gründung der Bildungsbaugesellschaft.
Das muss die Weihnachtsstimmung sein, dass die verschiedenen Fraktionen jetzt so in Kompromissstimmung sind. Aber das war doch jetzt mal ein schöner Überblick. Da konnte man gut zuhören. Und ich glaube, das war meine drei Fragezeichen. Die Sprecher haben mal irgendwann gesagt, es gibt keine einzige Folge, wo nicht die Leute auch, oder das ist sozusagen das Einschlafmittel der Republik. Das wollte ich jetzt natürlich nicht zu deinem kleinen Monolog jetzt irgendwie nahelegen. Vielen Dank für den Überblick. Ja, was haben wir denn noch? Also ein bisschen themenverwandt. In der Tat, du hast es jetzt sehr schön umrissen, Bildung
und Sozial. Übertreib nicht, so schön war es jetzt auch. Es war halt notwendig. Ja.
Bildung und Soziales ist wichtig und insofern ist natürlich auch Wertschätzung wichtig. Und gerade Wertschätzung für ErzieherInnen. Man sieht das in den Krippen, in den Kitas, was für einen anstrengenden Job die machen. Und insofern ist es jetzt gut, dass hier auch mehr Geld in die Hand genommen wird, nämlich 25 Millionen Euro jährlich. Und da kommt es jetzt immerhin mal zu 200 Euro brutto im Monat mehr für pädagogisches Personal, 100 Euro für Hauswirtschaft, Hilfskräfte. Es gibt noch eine Einmalprämie von 400 Euro für Nachwuchskräfte nach staatlicher Anerkennung. Das Ganze gilt für städtische Beschäftigte und freie Träger. Und genau, man wird dann ab 2027 sehen, wie das dann mit den Tarifsteigerungen weitergeht. Aber das ist schon mal ein gutes Signal der Wertschätzung. Man muss auch sagen, Frankfurt ist hier, wenn man es auch mal regional vergleicht, natürlich gut, ganz gut aufgestellt. Wir haben einfach natürlich ein Riesenproblem mit zu wenig Krippenplätzen und ich meine, das verändert sich auch immer mal wieder nach Geburtenraten, aber das ist einfach du kannst letzten Endes die Arbeitsgesellschaft nur halten und das möglich machen, dass auch wirklich Frauen gleichberechtigt arbeiten, wenn du ErzieherInnen einsetzt. Ich meine, das ist basal, ist banal, aber das funktioniert halt nur, wenn du die auch anständig bezahlst. Insofern gutes Signal,
Ja, aber warte mal, vielleicht sollten wir bei diesem Thema noch, vielleicht bei diesem Thema noch kurz bleiben. Das ist ja nicht trivial. Also das ist schon richtig viel Geld, was die Stadt Frankfurt hier einfach nochmal zusätzlich in die Hand nimmt für eine einzige Berufsgruppe. Ja, also man erstmal das Geld zu haben und zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal rein und geben dieser Berufsgruppe der Erzieherinnen und Erzieher nochmal zusätzlich, ordentlich zusätzlich Geld in die Hand, was wir nicht tun müssten, die aber eh schon, sag ich mal, in Frankfurt relativ gut gestellt sind, weil wir sagen, es ist einfach wichtig, um bestes Personal auch zu finden. Und ich finde es toll. Und es ist halt das aber auch nicht, sag ich mal, unumstritten gewesen, weil natürlich dann sich Vertreterverbände anderer Branchen oder auch von Pflegepersonal anderer Berufsgruppen und so weiter sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, sorry, aber warum nur die, warum nicht wir alle? Und da gab es einen ganz guten Artikel in der FAZ, einen Kommentar von Rainer Schulze, gönnen können. Ja, man muss auch gönnen können. Ja. Und was soll denn das jetzt so kleinlich zu sein? Die haben es doch verdient. Ja, klar, es ist dann nicht für alle, aber warum nicht dann wenigstens für die? Hm. Ich würde es vielleicht nochmal ein bisschen anders darstellen, würde sagen, es ist halt wirklich vielleicht die wichtigste Funktion, die wir haben, die Bezugsperson für die Kleinsten, für die Kinder in unserer Gesellschaft, die ja ganz oft auch ziemlich lange dort sind, ja. Und wir hatten in den letzten Jahren so einen Boom, so einen Engpass bei Kita-Plätzen, der mit einem massiven Ausbau an Kita-Plätzen begegnet worden ist. Und Kita-Plätze sind ja immer zwei Dinge. Das sind ja Gebäude und Personal. Und es war dann zum Teil so, dass man ganz massiv auch wirklich in Infrastruktur und Gebäude investiert hat, große, schöne, neue Kita-Gebäude hatte, aber darin dann zum Teil nur eine Handvoll Gruppen eröffnet haben, weil man einfach nicht genügend Personal gefunden hat. Und dann hat man natürlich gesagt, okay, wir gehen ja, machen jetzt Abstriche an der Qualität und gucken jetzt, dass wir auch so Quereinsteiger ohne Abschlüsse, ohne jetzt nochmal eine besondere Zusatzausbildung oder so, sondern relativ schnell angelernt auch noch mit Einsätzen, die dann so zur Hand gehen. Ja, aber zur Hand gehen bedeutet im Kita-Alltag halt de facto eine volle Erzieherrolle einzunehmen, weil man ist natürlich dann trotzdem eine Bezugsperson für die Kinder. Und wenn Kitas mehr sein sollen als Verwahranstalten für kleine Kinder, sondern halt wirklich auch eine emotionale Anbindung bieten sollen und auch einen bildungsbezogenen Mehrwert bieten sollen, dann braucht man halt einfach gute Leute. Und deswegen finde ich, ist das ein tolles Signal und ein mutiger Schritt, da auch in den Konflikt zu gehen, zu sagen, wir investieren jetzt dieses Geld genau hier.
Genau. Also, so wie ich es gemeint habe mit dem Banal, ist vielleicht eher, das sollte vielleicht, das ist vielleicht eher normativ, es sollte banal sein, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass wir ErzieherInnen passend bezahlen, ausreichend gut bezahlen. Natürlich ist es leider überhaupt nicht der Fall. Also ich habe auch das Gefühl, das sieht man ja auch im Vergleich zu, und in Deutschland herrscht leider schon auch teilweise eine Mentalität vor, dass man alles, was mit Gesundheit zu tun hat, alles, was mit Erziehung zu tun hat, dass man das irgendwie zum Nulltarif kriegt und den Leuten auch nichts zahlen muss. Das ist schon fatal. Insofern ist da natürlich jedes Signal, das dem entgegenwirkt, total willkommen. Absolut.
Was aber interessant ist, habe ich letztens erst mit einer Vertreterin aus dem Bildungsdezernat gesprochen. Das ist, dass wir jetzt in einigen Teilen der Stadt bereits unterausgelastete Kitas haben. Also es gibt immer noch viele Teile, gerade so im Innenstadtbereich, in den großen Stadtteilen, den bevölkerungsstarken Innenstadtteilen der Stadt, dass da ist natürlich immer noch ein enormer Kita-Druck auf die Kita-Plätze, sage ich mal. Aber schon in den Randstadtteilen fängt es zum Teil an, deutlich entspannter zu werden, bis dahin, dass Kitas Zettel an die Tür hängen, hier, wir nehmen noch Kinder auf.
Das war bei uns auch so.
Ja, ja, und das ist ja bemerkenswert. Und das liegt wohl daran, dass es jetzt noch mal einen Schwall an Kindern gibt, die jetzt in die ganze Bildungsinfrastruktur reingehen. Und Unter 6 wird es dann deutlich dünner.
Ja.
Und vor allem ziehen immer mehr Familien raus aus Frankfurt. In dem Moment auch, wo die Kinder in die Schulen gehen, ins Umland und kommt dann erst wieder zurück, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also da könnte sich nochmal eine deutliche Entspannung einstellen, was ich einerseits schade finde für Frankfurt als familienfreundliche Stadt. Andererseits löst es dann natürlich auch wieder ein Problem auf, was wir dann vorher hatten.
Absolut. Und ich glaube deswegen, ich meine, das gilt ja für uns total. Also wir sind ja genau in diesem Szenario, dass auch eher erstmal Randbezirk in Eschersheim und dann Rauszug. Und ich glaube, ich meine, wenn man das jetzt so nach Berliner Verhältnissen, ja, sind ja viele der anliegenden Kommunen jetzt im Abstand zu Frankfurt von der Fläche her, so wie es in Berlin ein Stadtteil, ein außenliegender Stadtteil ist. Also deswegen auch, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir diesen regionalen Aspekt stärker auch weiterhin berücksichtigen. Und natürlich gibt es da auch Probleme, also dass zum Beispiel in manchen kleineren Kommunen außerhalb Frankfurts dann vielleicht nicht so gut bezahlt werden kann, dass es da diese Prämie nicht gibt, dass es da dann auch Konkurrenzen gibt und du hier nochmal einen deutlich stärkeren Kita-Mangel vielleicht hast, eher in ländlichen Kommunen. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja, man sollte sich ja nie nach unten orientieren, sondern nach oben. Insofern ist das natürlich trotzdem ein ganz wichtiges Signal, das hier gemacht wird. Und ja, natürlich demografische Schwankungen, Geburtenraten, das ist schwer vorauszusehen, haben wir auch hier im Podcast schon ab und an gesagt, das lässt sich nicht so komplett durchplanen. Aber klar ist auch, also besser, die Einrichtungen sind mal unterausgelastet als überlastet, das ist auch klar. Aber insofern, ja, ist, glaube ich, echt spannend, wie sich das weiterentwickeln wird.
Ja, wie bewertest du das denn jetzt, dass es jetzt diese großen Themen auf einmal kurz vor Jahresende hier nochmal über die Bühne gebracht werden konnten, obwohl es keine Koalition mehr gab?
Ja, finde ich gut. Also es.
Ja, aber woran liegt das? Also ich meine, es ist ja eigentlich erstmal kontraintuitiv, oder nicht?
Also ich habe ja schon gesagt, ich glaube, es ist so die Weihnachtszeit, die Leute werden.
Ah, das glaube ich nicht.
Ich meine, jetzt mal realpolitisch gesprochen, können natürlich sein, Kommunalwahl nächstes Jahr, vielleicht wollen die Parteien nochmal sich in Position bringen, vielleicht wollen sie nochmal was durchsetzen.
Naja, meine These wäre, also anders. Man muss jetzt erstmal sehen, also der Oberbürgermeister selbst, Mike Josef, hat es ja auch dahinter geklemmt, sage ich jetzt mal, dass das zustande kommt. Und es gab dann auch eine Pressekonferenz, wo dann im Nachgang der Stadtverordnetenversammlung noch die beteiligten Fraktionen und Parteien nochmal an einem Tisch saßen und ihren Willen zur Zusammenarbeit niedergelegt haben und erläutert haben. Das war dann natürlich Grüne, SPD und Volt, die ja eh in der Restkoalition, sag ich mal, noch zusammenarbeiten. Dann war aber überraschenderweise auch die FDP mit dabei. Und auch die CDU. Und da muss man ja sagen, das ist ja durchaus beeindruckend, dass es kurz vor der Kommunalwahl, was in kleineren Koalitionen, wo man sich nicht mal in der kleinen Koalition, also in der Koalition nicht mal auf einigen konnte, nach Ende der Koalition die ehemaligen Koalitionäre plus die wichtigste Oppositionspartei zusammenkommen und sagen, hey, wir bringen jetzt diese Beschlüsse auf den Weg und man darf sich ja nichts vormachen. Also gerade statt der Quartiere, das ist ja was, wo die CDU immer versucht hat, überall zu blockieren, wo es nur ging. Ja, das war ja, haben wir auch schon oft drüber geredet, dass wir es so ein bisschen heuchlerisch finden, immer zu sagen, ja, wir brauchen, wir müssen nachverdichten, obwohl man weiß, durch Nachverdichtung wird man den notwendigen Wohnraum nicht schaffen. Und dann zu sagen, ja, man muss halt hier und da ein bisschen die Baugebiete vielleicht mal eruieren. Und wenn man dann aber gesagt hat, okay, da würde es gehen, dann ja, da geht das jetzt nicht. Und die Anwohner und Frischluftschneise und was weiß ich was. Und selbst wenn die Gutachten das Gegenteil belegt haben, dann immer wieder verschleppen, verzögern. Und natürlich, warum? Weil dort oben im Nordwesten an der A5, wo der Stadtteil der Quartiere entstehen soll, da lebt in großen Teilen CDU-Klientel. Dort wird viel CDU gewählt und da macht man sich natürlich nicht beliebt. Wobei in anderen Stadtteilen, die dort auch Braunheim und so weiter hausen, wo die Nordweststadt, wo natürlich auch die SPD sehr stark ist, die massive Einbuße hingenommen hat und das Mike Josef, ja, also hoch anzurechnen ist, da in die Konflikte gegangen zu sein. Aber trotzdem hätte die CDU das ja nicht machen müssen. Also die hätte ja jetzt trotzdem sagen können, ja, wir wissen vielleicht, dass es notwendig ist, aber das ziehen wir jetzt mal bei die Kommunalwahl. Warum sollten wir uns jetzt nochmal diesen Schuh anziehen?
Ja, also ich glaube vielleicht, ich meine, das Thema hatten wir ja, die Koalition ist zerbrochen und da war ja sozusagen der Ausblick, okay, jetzt wird gar nichts mehr zustande kommen. Man könnte natürlich auch gewissermaßen, jetzt kommt mein Lieblingswort, dialektisch sagen, dass gerade dieses Zusammenbrechen von einer Koalition, also auseinandergehen formal ja nicht, aber faktisch, du weißt, was ich meine. Ihr wisst auch, was ich meine, wenn ihr uns regelmäßig hört. Also die Koalition arbeitet de facto nicht mehr zusammen. Hat vielleicht auch so ein bisschen also diese Fundamentalopposition aufgelöst. Also man arbeitet nicht mehr nur anhand der Lagerlogik sozusagen, sondern es werden eher neue Allianzen möglich. Es wird vielleicht eher auch wieder inhaltliches Kooperieren möglich. Und ich würde schon sagen, Weihnachtszeit, nein, Spaß. Also ich würde schon sagen, Kommunalwahl nächstes Jahr, dass die WählerInnen jetzt so eine absolute Polarisierung, also nur dagegen sein, auch ein Stück weit abstrafen werden. Also wenn du jetzt als Partei dich hinstellst und sagst nur, ich stelle mich dagegen in wichtigen Themen wie im Stadtteil der Quartiere, dann kriegst du mit deinem Klientel vielleicht, die da wohnen und die da direkt betroffen sind, vielleicht nicht, aber mit der breiteren Stadtgesellschaft kriegst du Probleme. Die werden sagen, ihr seid immer nur dagegen, ihr macht aber nichts. Und da könnte ich mir vorstellen, dass diese beiden Elemente, also Zusammenbrechen der Koalition und gleichzeitig Kommunalwahl, dass das so ein progressives Moment war, das jetzt neue Handlungsoptionen offen gemacht hat.
Das denke ich auf jeden Fall, dass das so ist, ja. Dass Wählerinnen und Wähler schon sehen wollen, dass man den Willen hat, Dinge auch voranzubringen. Mhm. Und das ist natürlich immer reizvoll, wenn du in einer Koalition bist. Ist es in der Regel so, dass du keinen Beschluss in den Magistrat oder ins Kabinett dann auf anderen Ebenen bringst, der nicht vorab gestimmt und verein und über den Einigkeit erzielt worden ist. Mhm. Das bedeutet, dass du natürlich schön hintenrum die ganze Zeit blockieren kannst und nochmal verzögern, nochmal verschleppen. Und dann kommt diese Vorlage nie in den Magistrat oder ins Kabinett. Und am Ende passiert gar nichts. Und die Bürgerinnen und Bürger erfahren aber auch nie, warum nicht. Und es gibt nie eine Debatte und es gibt nie, wie sagt man, es kommt nie zum Schwur. Mhm. Und in so einer kleinen Koalition oder beziehungsweise in einer Situation, wo du keine eigene Mehrheit mehr hast, wo du immer wieder ad hoc dich um Mehrheiten bemühen musst, kannst du natürlich einfach mal reingehen mit einer Vorlage und kannst sagen, so, jetzt gucken wir mal, wer da zustimmt. Mhm. Und plötzlich muss sich jeder positionieren und da kann man nicht mehr so einfach so Scheinnachfragen stellen. Das ist ja dann auch immer, da werden dann immer so Alibi-Argumente vorgebracht, häufig, wenn man etwas blockieren will, aber es nicht so sagen kann. Und das fällt natürlich deutlich schwerer, wenn es auf offener Bühne passiert. Ja. Und da hast du vollkommen recht. Aber ich hätte auch noch eine andere These. Und zwar, wir erinnern uns, die Koalition ist zerplatzt. Wann war das jetzt? Irgendwann Anfang 25 oder so? Ich weiß es gar nicht genau.
Ich glaube Mitte, oder? So Mai.
Ja, irgendwie so, genau. Und FDP ist rausgegangen, die verbliebenen Fraktionen haben sich zusammengetan, haben gesagt, wir gehen jetzt damit um. Und vor allem die SPD hat sich da nochmal aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, so, Koalitionsvertrag gilt nicht mehr, wir wollen diese und jene Forderung jetzt nochmal stellen. Und da war unter anderem der Erzieherinnenzuschlag drin, die Einhausung drin, der Stadtteil der Quartiere. Und Was man jetzt natürlich erreicht hat, ist, dass die SPD diese Wahlkampfthemen nicht mehr hat. Das heißt, diese wichtigen Forderungen hat man jetzt, sag ich mal, der SPD aus dem Wahlprogramm rausgestrichen und quasi für erledigt erklärt. Die SPD hat jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, guck mal, was wir Tolles erreicht haben durch unseren Druck. Und das werden sie sicherlich auch machen und das wird sicherlich auch positiv auf den Oberbürgermeister einzahlen. Aber letztlich wird man nicht für das gewählt, was man gemacht hat, sondern für das, was man machen möchte. Und das wird interessant sein, wie damit umzugehen ist. Aber ich vermute, dass das auch ein Motiv war.
Spannend. Ja. Juli war's. Juli, könnt ihr nochmal nachhören in der Folge. 61, glaube ich. Genau, nee, 62. 61, 62 haben wir drüber gesprochen. Ja, spannende These. Also ist die Frage, würdigen sozusagen die WählerInnen nicht auch die Versprechen und wie ist da sozusagen das Verhältnis erreichtes, zumal die CDU jetzt auch sagen kann, das habt ihr mit uns erreicht, wir haben es erreicht, oder entsprechende Versprechungen, die man jetzt eben entsprechend nochmal umsatteln muss. Aber das ist, also insofern sieht man, wir haben ja schon so in der 62er-Folge, Juli-Folge 61 auch eigentlich ein bisschen pessimistischer drauf geguckt, haben gesagt, okay, das wird eine schwierige Phase. Und jetzt sieht man eigentlich doch in der Kommunalpolitik, gibt es hier Dynamiken auch mit einer geplatzten Koalition, die das politische Spiel dann wieder interessanter machen und hier zu ganz neuen Anreizen führen. Ich weiß nicht, ob das auch so passiert wäre, wenn die Kommunalwahl nächstes Jahr nicht stattgefunden hätte. Also es sind jetzt eigentlich tatsächlich zwei Variablen, die so zusammenkommen. Aber das ist wirklich spannend.
Also was man ja sagen muss. Wir hatten ja Georg Leppert bei uns zu Gast, den FR, Frankfurter Rundschau, Redakteur, Journalisten, du erinnerst dich, der ja auf, wo wir mit ihm debattiert haben, wo ich immer so ein bisschen der Meinung war, diese Zersplitterung der Kommunalparlamente macht Städte regierungsunfähig. Und sie passen auch nicht zu der Größe Frankfurts, wo man ja seine Stadtverordneten überhaupt nicht mehr kennt, sondern das ist ja eher vergleichbar mit dem Hessischen Landtag, wo du halt irgendwie eine Liste wählst. Ja, dann hast du natürlich bei so vielen Kandidierenden natürlich in der Regel immer irgendwie ein, zwei, die du dann doch kennst, die kannst du dann kumulieren, panaschieren, okay. Aber letztlich ist diese Zersplitterung ein Problem, sodass dann auch immer größere Koalitionen zustande kommen. Und deswegen habe ich auch begrüßt, dass der Hessische Landtag auch im Angesichts dieser Herausforderung ja eine Kommunalwahlrechtsreform gemacht hat, die tendenziell dazu führen wird, dass größere Fraktionen, größere Parteien profitieren. Das kann man ungerecht, das kann man undemokratisch finden. Aber das Ziel war eben, eine bessere Regierbarkeit von Kommunen auch zu gewährleisten. Und im Grunde sehe ich mich jetzt ein Stück weit widerlegt, weil dadurch, dass die FDP ausgetreten ist, ist es ja letztlich noch schwieriger geworden, zu einer Einigung zu kommen, wenn man die These vertritt, dass man so eine Einigung auch am besten erstmal am Koalitionstisch erreicht und nicht auf der großen Bühne. Und hier diese Beschlüsse auf den Weg zu bringen, zeigt ja, in Kommunen geht es ja dann doch in der Sache eher noch als auf Landes- oder im Bundesebene. In der Sache kommen die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Bürgervertretung, in ihrer Stadtversammlung dann zusammen und können gemeinsam etwas beschließen. Und das ist ja eigentlich sehr spannend zu sehen. Also so erfolgreich war die Frankfurter Kommunalpolitik, glaube ich, schon lange nicht mehr. Und zu sagen, vielleicht wäre das echt ein Modell für die Zukunft, ja.
Ja, also ich frage mich halt wirklich, ob das jetzt, ob sozusagen dieses Gelegenheitsfenster mit der Kommunalwahl da nochmal aussichts- oder ausschlaggebend war. Und man muss natürlich auch sagen, es haben jetzt nicht alle bei den Kompromissen mitgemacht. Da hast du ja eben schon angedeutet. Die Linke war da jetzt nicht dabei. Also die hat sich quasi quergestellt, kann man jetzt auch überlegen, warum. Also einerseits könnte man kritisieren, sie hat da mangelnde Kompromissbereitschaft vorgezeigt. Sie würde wahrscheinlich sagen, sie wollte da lieber sozusagen nicht Teil dieses gesammelten Kompromisses sein und lieber nochmal eigenes Profil zeigen. Also sozusagen auch das natürlich ein wahlstrategischer Moment. Vielleicht ist das aus ihrer Sicht eher ein Mitte-Kompromiss. Hat man hier bestimmte soziale Themen, die nicht ausreichend aufgegriffen werden? Ist natürlich einerseits, also man bleibt bei seinen Themen, man ist hier gewissermaßen Opposition. Eigentlich auch ganz interessant. Also das heißt, wir haben ein breites, ich sage jetzt mal Kompromissbündnis oder vielleicht eine Kompromisslage besser. Und gleichzeitig aber trotzdem eine Partei jedenfalls hier, die sagt, nee, da machen wir nicht mit, das ist uns nicht sozial genug. Jetzt kann man einerseits sagen, positiv, okay, die bleiben sich treu. Negativ kann man auch sagen, ja, aber ich meine, die Themen sind wichtig, da muss man Verantwortung übernehmen. Und auch da würde ich sagen, spielt natürlich die Kommunalwahl eine Rolle, weil für die Linke das natürlich auch zur Profilschärfung dient. Also ganz, ganz interessant, der Moment. Und ich meine, das ist ja, Jan, das ist nicht das erste Mal, dass du dich hier korrigieren musst im Podcast. Ich erinnere nur an unsere Debatte hier zum E-Scooter. Das ist ganz klar.
Da habe ich mich korrigiert? Habe ich mich da korrigiert?
Naja, nicht so wirklich.
Ich bin noch ein Riesenfan von E-Scootern, immer noch.
Ja, Jochen.
Das ist üble Nachrede hier, ich bin entsetzt. Ja, also was man aber, glaube ich, schon festhalten kann, ist, dass die Linke sich mit ihrer Entscheidung, ich will das gar nicht bewerten, aber ich schätze es so ein, dass sie sich mit ihrer Entscheidung sich jetzt an dieser Stelle nicht an diesem großen Bündnis der Mitte, würde ich es jetzt mal sagen, wenn man die FDP jetzt mal zur Mitte rechnet, diesem großen Mitte-Bündnis beteiligt hat, dass die Konsequenz daraus ist, dass sie im Grunde zu 99,9% für eine Koalition nach der Kommunalwahl nicht in Frage kommt. Ich denke, das wird die Konsequenz sein. Und das ist eine interessante strategische Entscheidung. Ich weiß nicht, ob das so bewusst getroffen worden ist. Vermutlich denkt man, ja, das kann trotzdem noch laufen. Wir haben in der Linken in Frankfurt eine ziemliche Dialektik, würdest du sagen, ziemliches Auseinanderklaffen von zwei Polen. So würde ich das für mich betrachten. Ich weiß nicht, ob Vertreterinnen und Vertreter der Linken da mitgehen würden oder andere kommunalpolitische Beobachter. Ich würde sagen, es geht sehr auseinander zwischen sehr, sehr linken, sehr oppositionslastigen Flügel und einem sehr starken Regierungsflügel, die halt in so eine, also wie sagt man, links utopistisch und pragmatisch, so ja, diese beiden Flügel.
Das hast du wieder angestellt hinter der Polizeisirene.
Die habe ich wegen dir gerufen.
Ach so, okay.
Kommen jetzt gleich. Ja, und da haben wir, ich würde sagen, auf diesem pragmatischen Flügel wird immer wieder genannt Michael Müller, ein sehr kompetenter auch Planungspolitiker, Janine Wissler, die ja nun wirklich sehr pragmatisch auch schon auf Bundesebene unterwegs ist als Parteivorsitzende. Das sind natürlich alles Leute, die, vermute ich jetzt mal, würde ich ihnen unterstellen, haben Bock aufs Regieren und die wollen in den Magistrat und die wollen träumen von einer rot-rot-grün Koalition, in der man linke progressive Politik machen kann. Dann gibt es halt einfach einen Flügel, der sagt, es ist uns alles viel zu systemkonform, viel zu kapitalistisch, marktkonform, wir wollen das alles viel radikaler und die haben offensichtlich die Oberhand gewonnen, weil wenn man sich nicht mal auf diese grundlegenden Beschlüsse einigen kann und vor der Kommunalwahl sagen kann, wir gehen jetzt hier, bewegen uns eher in die Mitte und sagen, wir tragen dieses große gesellschaftliche Bündnis für diese wegweisenden Beschlüsse jetzt mit, auch mit Bauchschmerzen und zeigen, dass wir handlungsfähig sind, dann kann man eigentlich nicht erwarten, dass 3 Monate später der Wahlsieger auf einen zukommt und sagt, so, das wird ja tendenziell auch irgendwie, die SPD wird sehr wahrscheinlich eine Rolle spielen, weil sie den Oberbürgermeister stellt und dann werden das irgendwie entweder die CDU oder Grün sein oder beide, die dann irgendwie sich auf die Linke zubewegen müssten und das wird dann gehe ich davon aus, nicht passieren, weil ja, offensichtlich Handlungsfähigkeit.
Ja, ich meine, das ist ja auch kein, ich meine, das ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal für die Linke, aber es ist auch nicht neu. Also wir hatten das ja 2021 auch schon, ja, als Dominik Pauli damals als Spitzenkandidatin auch gesagt hat, nicht um jeden Preis in die Stadtregierung. Also die Linke hat da schon so ein bisschen die linke Oppositionsrolle, du hast es gesagt, jedenfalls Teile der Linken, die das auch sehr wichtig finden. Und das ist ja auch, also einerseits ja, also legitimer und guter Punkt. Also man hat jetzt hier einen Kompromiss zu ganz wichtigen Themen gefunden. Wir haben es gesagt, 661, Stadtteil der Quartiere und. Man hat Kompromisse gefunden, die wichtig sind für die Stadt. Wieso sind da nicht alle Parteien dabei? So, also das kann man schon sagen. Das könnte man eigentlich erwarten. Andererseits ist es natürlich für eine parlamentarische Demokratie auch immer ganz gut, wenn es Oppositionskräfte gibt, die sich dagegen stellen. Jetzt rein theoretisch gesprochen. Also insofern ist es nicht so schlecht, dass es da eine Partei gibt, zumal die jetzt für die Mehrheit nicht erforderlich waren, die da auch sagen, nee, das ist uns nicht sozial genug. Wir bringen da Kritik rein. Ich finde, das ist auch, also ich meine, das hat man in der letzten Bundestagswahl gesehen. Wir haben immer diese Bundeskommunalanalogie, das passt nicht so ganz, aber die Tendenz, eine Linke, die schon nochmal sich stärker sozial positioniert, dass die auch gut Stimmen ziehen kann. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich die strategische Ausrichtung jetzt auch der kommunalen Linken sein, dass man sagt, man geht wirklich auf diese nochmal stärker sozialen Themen, man geht da auf eine sehr linke Opposition und erhofft sich davon auch ein Stück weit bessere Profilbildung. Denn das ist ja schon so, wenn du ein Stück weit polarisierst, wenn du in die Opposition gehst, kannst du dich einfach besser profilieren, als wenn du in einer Regierung bist. Oder, das haben wir jetzt in dieser spannenden Situation, vielleicht kannst du dich auch besser profilieren, als wenn du Teil dieses Kompromissbündnisses, wie ich es jetzt mal nennen will, bist. Also das ist eigentlich ganz spannend.
Aber da brauchst du, und ich schätze wirklich Michael Müller und Dominique Pauli wirklich sehr, aber dann brauchst du auch eine Heidi Reichineck, und das sind beide nicht. Heißt du, wenn du da, sag ich mal, diese Dynamik und diesen Elan und diese Farbenfrohheit da irgendwie mit reinbringst in diese linke Oppositionsarbeit und da das mit einer Utopie für eine bessere Welt verbindest und so weiter, und das sehe ich nicht, dass diese Strategie aufgeht, sich da ins Abseits zu stellen und zu sagen, uns ist das alles nicht sozial genug. Kann funktionieren, wage ich zu bezweifeln. Aber ich muss sagen, aus einer demokratietheoretischen Sicht gebe ich dir völlig recht. Demokratietheoretisch betrachtet ist das fragwürdig, was passiert ist. Wenn man sagt, also ich meine, das ist ja der feuchte Traum der AfD, zu sagen, CDU, SPD und ein ganz, ganz großes Mittebündnis finden sich zusammen und machen das Gleiche. Ja, und wir sind die Einzigen, die eine Alternative bieten. Ob die jetzt besser ist oder ob überhaupt irgendjemand weiß, wie die aussehen soll, keine Ahnung, aber wir sind da auf jeden Fall nicht dabei. So, und das reicht ja schon, dass man sagt, ach, die AfD, ja, die sind mal was anderes. Und insofern ist das schon auch gut, wenn es Fraktionen, Parteien gibt, die sagen, wir halten die Oppositionspolitik lebendig. Aber ich würde eben sagen, wenn man sich die Kommunikation rund um diese Beschlüsse anguckt, da haben schon alle Parteien ihre Bedenken und ihre Ansätze und ihre Position auch deutlich gemacht und waren trotzdem in der Lage zu sagen, zum Wohle der Stadt, es ist einfach objektiv richtig, neue Wohnungen zu schaffen. Es ist objektiv richtig, eine fette Autobahn einzuhausen, damit man dann ein Entwicklungsgebiet drumherum hat. So, und dass man da sagt, da sind wir dabei, ich glaube, das gutiert der Wähler, die Wählerin, was daran liegt, dass wir in unserem Land hier überhaupt nochmal irgendwas auf die Kette kriegen.
Ja, also total spannend. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass beides passiert. Also, dass sowohl sozusagen eher WählerInnen aus der Mitte das gutieren, wie du es gesagt hast, und gleichzeitig eher linke OppositionswählerInnen vielleicht sagen, nee, da ist die Linke die Einzige. Wird man sehen. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass die Strategie aufgeht und die Linken gar nicht mal so schlecht abschneiden. Aber damit sind wir eigentlich schon bei der Zukunftsprognose Ich weiß nicht, ob du noch einen Punkt hast, ansonsten würde ich es abbinden an der Stelle.
Ja, binde es ruhig ab. Vielleicht noch einen Punkt, den brauchen wir jetzt gar nicht mehr ausführen. Was ja noch nicht geklappt hat, ist, den Haushalt zu beschließen. Mhm. Und das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Und da wird sich nochmal zeigen, wie die Linke sich positioniert, wie die CDU sich positioniert, weil das Haushaltsrecht ist natürlich das höchste Recht an der Stadtverordnetenversammlung. Und da will sich natürlich niemand so richtig die Butter vom Brot nehmen lassen. Vielleicht mhm. mal jetzt nicht weiter zu den Zahlen. Aber wie gesagt, also man hat da Erträge von 6 Milliarden Euro, man hat Aufwendungen von etwa 6 Milliarden Euro. Es gibt ein Defizit von 60 Millionen Euro. Das muss irgendwie natürlich durch Kredite beschafft werden. Es gibt Investitionen. Der Hauptteil ist Bildung. Es sollen 500 Stellen neu geschaffen werden. Die Schulden werden natürlich dann entsprechend ansteigen. Das sind alles Themen. Das ist alles nicht so außergewöhnlich. Es ist ein Doppelhaushalt. Bastian Bergerhoff wollte unbedingt, dass es ein Doppelhaushalt ist, damit man dann da mehr Handlungsfreiheit hat, und hat sich jetzt offensichtlich verkalkuliert. Denn jetzt hat man eben keinen Haushalt für nächstes Jahr und findet jetzt keine Mehrheit mehr. Und das ist halt so ein Ding, kurz vor der Kommunalwahl, also so einen Beschluss mit auf den Weg zu bringen, zu sagen, okay, abgehakt, brauchen wir uns im nächsten Jahr nicht mehr mit beschäftigen. Würden wir eh auch machen, können wir jetzt mal machen, das ist das eine. Aber das den Haushalt jetzt von der Vorgängerregierung beschließen zu lassen, das ist halt nicht so reizvoll für diejenigen, die sich vielleicht wie die CDU oder auch die Linken ausrechnen, dann nach der Kommunalwahl mehr Stimmen zu haben und vielleicht auch eine Rolle im Magistrat zu spielen. Es wäre aber gut, wenn die Verwaltung nach einem ordentlichen Haushalt eben auch handeln könnte. Und jetzt bewegt man sich wieder in der vorläufigen Haushaltsführung. Das ist noch nicht geglückt. Das wird sehr spannend sein. Der Haushalt liegt vor. Sie ist für den 5. März, also eine Woche oder zwei Wochen vor der Kommunalwahl. Das ist eigentlich absurd. Es kann gar nicht funktionieren. Ich glaube, Bergerhoff ist der Einzige, der daran glaubt, dass es klappt. Für den 5. März ist das geplant, den zu beschließen. Das werden wir sicherlich gut, das könnten wir uns, da müsst ihr eigentlich am 6. März zur Folge machen und sagen, hier, wie ist es gelaufen?
So ist es, ja. Ich meine, Kämmerer Bergerhoff hat mir, glaube ich, dieses Jahr auch hier, wir haben viel gemacht eigentlich, also hört da nochmal rein. Aber auch interessant, dass der Haushalt nicht zustande kommt, also da nochmal, da funktioniert es eben doch nicht so ganz. Jetzt ohne Koalition, so weit geht die Bereitschaft zum Kompromiss dann offensichtlich nicht. Beim Geld hapert es dann immer mit der Solidarität, sagt man ja so.
Oder man muss sagen, Mike Josef ist ein besserer Verhandler als Bergerhoff. Aber gut.
Man weiß es nicht. Ja. Jedenfalls, ich muss zurück in die Schreibstube. Ich habe ja noch ein bisschen was hier zu Papier zu bringen dafür. Dazu werde ich dann vielleicht auch nächstes Jahr mal einen Werbeblock hier machen. Wie resümieren wir? Das ist ja doch durchaus, es sind interessante, spannende Zeiten. Hier kommt eine Menge zusammen.
Ja.
Ist auch jetzt wirklich passend zum Jahresausklang. Wir haben einen Ausblick auf 26, ein paar Themen, die wir auf jeden Fall schon mal fest vermerken können. In unserer Planung, die Kommunalwahl kommt, die Frage nach dem Haushalt. Wir werden sehen, wie sich die verschiedenen Parteien positionieren, ob diese Kompromissbündnisse weitergehen oder nicht. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das dann im März ausgeht und wie wieder die verschiedenen Fraktionen bzw. Parteien sich positionieren und dann auch entsprechend abschneiden.
Ja, sag mal, was glaubst du denn? Wie geht denn die Wahl aus? Hau mal einen raus.
Naja, ich bin ja als als Forscher bin ich ja der Neutralität verpflichtet. Ach du, ich würde sagen, ich meine, die CDU hat natürlich, weil sie den Kanzler stellt und wir wissen, dass sowas auch auf Kommunalpolitik abfärben kann, hat sie vielleicht einen gewissen Vorteil, auch so aus der Opposition kommend. Gleichzeitig hat die SPD natürlich durch den OB, das haben wir auch schon mehrfach betont, einfach es ist halt eines der wenigen Gesichter, die man jetzt abseits von so Kommunalpolitik-Nerds auch kennt. Ja, das gibt auf jeden Fall einen Bonus. Die Grünen, glaube ich, die haben einfach das Problem, dass es insgesamt jetzt in den letzten Jahren einen krassen Backlash gegen grüne Politik gibt, auch teilweise durch gezielte Strategien, natürlich auch Fehler in der letzten Bundesregierung, Habeck, aber auch klar Kampagnen, kann man nicht anders sagen. Also ich denke, das kann auch abfärben. Die Linke ist insgesamt eher im Aufwind. Du siehst, ich bringe jetzt eher so die bundespolitischen Perspektiven rein. Ich glaube tatsächlich kommunalpolitisch muss man sehen, ob diese, wir haben ja jetzt tatsächlich sehr in der Bubble der Kommunalpolitik argumentiert, macht ja auch Sinn. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Effekte tatsächlich so hoch sind, weil das hieße, dass du tatsächlich eine Resonanz hast aus der Kommunalpolitik auf die WählerInnenentscheidung. Und das würde voraussetzen, dass da wirklich eine Öffentlichkeit da ist, die das verfolgt in der Mehrheit. Ja, und ich glaube, in diesen Demos sozusagen, in diesem Teil der Bevölkerung, die wirklich kommunalpolitisch interessiert ist, da macht es einen Unterschied. Und da wird auch jetzt ein Kompromiss was bringen. Aber bei denjenigen, die kommunalpolitisch eigentlich nicht so wahnsinnig interessiert sind, die dann aber vielleicht trotzdem zur Wahl gehen, weil sie es interessant finden und einfach wählen wollen. Ich glaube, da wird auch viel anderes reinspielen, wie die bundespolitische Entwicklung. Ich würde mich nicht festlegen, aber doch, das sind so verschiedene.
Doch, du legst jetzt fest, wer gewinnt.
Nein,
das ich lege mich auch fest.
Das sind verschiedene.
Ich lege mich auch fest.
Effekte. Ja, sag mal, wie was denkst du?
Ja, also wenn ich mich festlege, legst du dich danach auch fest. Also alle sagen, die CDU macht's. Ich würde sagen, die Grünen machen's. Die Grünen machen's ganz knapp vor der CDU und knapp vor der SPD. Es wird, glaube ich, es wird ein Kopf an Kopf rennen, weil die Grünbasis ist in Frankfurt einfach brutal konstant und stark. Auch wenn überall gegen grüne Politik polemisiert wird, haben die einfach eine sehr starke Basis hier, und das merkt man, das habe ich auch bei der Landtagswahl gemerkt, das merkt man schon sehr stark, und eigentlich müssten die Grünen ja auch den Vorteil haben, dadurch, dass sie auf allen Ebenen in der Opposition sind. Da schaffen sie es irgendwie zu meiner Überraschung auch nicht so richtig rauszukommen, beziehungsweise da sich zu profilieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann bis Anfang des Jahres auch schon anders aussieht. Der Merz versucht sich da natürlich jetzt als Außenkanzler zu profilieren. Das kann funktionieren. Bisher war er ja eher nicht so beliebt und die Regierung rund um die CDU auch nicht. Insofern kann sich das Pendel auch wieder ein bisschen zurückschwenken. Aber ich glaube, das wird nicht reichen, um in Frankfurt dann tatsächlich auch die Oberhand zu behalten. Die CDU ist ja auch in Frankfurt ausgesprochen farblos. Da wird es auch nicht besonders viele also wenn die CDU in Frankfurt tatsächlich die Wahl gewinnen sollte, dann liegt es auf jeden Fall nicht an der guten, sichtbaren Oppositionspolitik hier. Das wäre dann eine Folge vom gesamtgesellschaftlichen Trend, der hier eher in diese Richtung konservativ zurückpendelt. Und aber ob das dann letztlich ob das reicht, um die Vorherrschaft der Grünen hier in kommunalpolitischen Dingen zu brechen, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Deswegen, das wäre meine Prognose. Aber da wird sich vielleicht auch in den nächsten Monaten was tun. Ich glaube, eine Umfrage vor der Wahl wird es ja geben. Das ist aber wirklich ja auch immer das Interessante, dass es nicht diese klassische Wahlumfragen da, Sonntagsfrage jede Woche gibt.
Ja, also wenn ich mich jetzt mal raushängen sollte mit meiner Meinung, ich würde sagen, die CDU hat eigentlich ganz gute Karten, weil sie aus der Opposition kommt. Der Bundestrend, auch wenn Friedrich Merz nicht besonders beliebt ist, euphemistisch gesagt. Boah, ich habe hier noch gerade schweren Atem. Ich bin hier gerade runtergerannt und wieder zurück. Also ich glaube, das wird einzahlen. Bei der SPD, wie gesagt, glaube ich, kann ich mir auch ein gutes Ergebnis vorstellen, einfach weil man OB Mike Josef hat als Gesicht. Ich würde tatsächlich sagen, dass dieser Backlash bei den Grünen sichtbar sein wird, dass die trotz der soliden Wählerschaft in Frankfurt schlechter abschneiden, weil einfach der Zeitgeist gerade antigrün ist, auch durch einen starken Rechtsruck, antigrünen Rechtsruck. Ich glaube, die werden sich da nicht durchsetzen können. Und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis der Linken aus den eben genannten Gründen. Aber ich, wenn ich jetzt, ja, also ich würde CDU sagen, tatsächlich dicht gefolgt von der SPD. Das wäre jetzt mal mein Votum. Also meine Prognose, besser gesagt.
Wir werden uns das anschauen. Im März so ist es. Dann, wie es aussieht.
So ist es. Und vorab dir erstmal, lieber Jan, und euch da draußen an den Endgeräten natürlich erstmal frohe Feiertage, einen guten Rutsch, bleibt gesund, bleibt interessiert und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören im Jahr 2025 und wir freuen euch auch im Jahr 26 wieder hier begrüßen zu dürfen.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.